das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Ukraine wird politisch umgekrempelt. Seit 2 Monaten hat das Land einen neuen Präsidenten und jetzt folgt ein neues Parlament. Und damit geht der Erfolg von Volodymyr Zelensky weiter. Der ehemalige Schauspieler hat jetzt nicht nur das höchste Amt im Land inne, seine Partei ist auch stärkste Kraft im Parlament. Heute haben die Ukrainer bei einer vorgezogenen Wahl ihre Stimmen abgegeben und die Partei Diener des Volkes bekam mit Abstand die meisten. Zelensky sagte, er wolle alles dafür tun, damit die Ukrainer nicht weinen. Bisher hatte der als Komödiant berühmt gewordene Politiker das Volk eher zum Lachen gebracht. Ob es ihm gelingt, ernsthaft etwas zu verändern? Demian von Osten über den Wahltag, der einen Neuanfang in einem gebeutelten Land bedeutet.
Abgeordnete zu werden, konnte sich Alena Hamenko bis vor kurzem nicht vorstellen. Sie kümmerte sich um Digitalprojekte in Zelenskys Produktionsfirma und wurde so zur Kandidatin für seine Partei Diener des Volkes. Ich glaube, dass es ein Schlüsselmoment ist in unserem Land. Wir haben niemals vorher gedacht, dass normale Menschen die Lage in der Ukraine verändern können, dass ein normaler Mensch Abgeordneter im Parlament werden kann. Auf zur Stimmabgabe. Olena Homenko muss am Mittag noch zittern, ob sie es ins Parlament schafft. Sie ist auf Listenplatz 125. Nur bei einem guten Ergebnis für Diener des Volkes wäre sie drin. Wir müssen die Korruption bekämpfen, viele Reformen anstoßen. Und wir wollen das Vertrauen der Menschen in die Regierung und das Parlament erhöhen. Denn die Ukrainer vertrauen ihrem Parlament nicht. Abgeordnete gelten als abhängig von Oligarchen. In einer umstrittenen Entscheidung hatte Zelensky im Mai vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Der Präsident entscheidet in der Ukraine nicht alles. Er braucht eine Parlamentsmehrheit und eine Regierung, um das Land zu führen. Deshalb war der Sieg bei den Präsidentenwahlen für Zelensky nicht genug. Er muss auch bei den Parlamentswahlen gewinnen. Das hat geklappt. Am Abend präsentiert sich Zelensky erneut als Sieger, fordert die Rückkehr ukrainischer Kriegsgefangener aus Russland und Erfolge im Kampf gegen die Korruption. Dafür braucht er einen durchsetzungsfähigen Regierungschef, weiß Zelensky. Neuer Premierminister sollte ein ausgewiesener Wirtschaftsexperte sein und einer, der vorher noch nie in der Politik war. Er sollte unabhängig und mächtig sein. Doch die absolute Mehrheit hat Zelenskys Partei verfehlt. Koalitionsgespräche kann er sich mit der ebenfalls neu gegründeten Partei des Rocksängers Swjatoslaw Wakartschuk vorstellen. Sie heißt Die Stimme und hat den Einzug ins Parlament geschafft. Zweitstärkste Kraft im Parlament ist laut Prognose die pro-russische Partei um den Oligarchen Medvedchuk geworden. Er gilt in der Ukraine als Freund Putins, weil er an Zelensky vorbei mit Russlands Präsident Verhandlungen führt. Zelensky sagt, er werde mit mir keine Fragen diskutieren. Ich sage Ihnen ehrlich, ich brauche seine Hilfe auch in keiner Weise. Wenn es um Freilassung von Gefangenen geht, dann kümmere ich mich darum einfach persönlich. Auch die Parteien von Ex-Präsident Poroschenko und Ex-Ministerpräsidentin Timoschenko stellen Abgeordnete im neuen Parlament. Und Olena Homenko von Zelenskys Partei hat es auch geschafft. Sie will jetzt Gesetze entwerfen, um die Wirtschaft in der Ukraine besser zu fördern.
Demian von Osten in Kiew. Jetzt sind in der Ukraine enorm viele Menschen ohne politische Erfahrung an der Macht und im Parlament. Kann das denn gut gehen angesichts drängender Reformen und des Krieges im Osten?
Die Frage nach der Kompetenz ist nicht die erste, die sich die Ukrainer stellen, sondern ihnen geht es vor allen Dingen erstmal darum, neue Gesichter im Parlament zu sehen, zumindest für die Mehrheit der Ukrainer. Deswegen war es quasi geradezu notwendig, dass es Menschen ohne politische Erfahrung sind, weil man eben keinen wollte, der schon quasi seit Jahrzehnten im Parlament sitzt. Zelensky wird jetzt liefern müssen, da sind sich Experten einig. Die nächsten 3 bis 6 Monate könnten schon zeigen, ob die Euphorie für ihn anhält. Arbeit, denn er braucht konkrete Ergebnisse. Das betrifft auch den Krieg im Osten des Landes. Da gibt es schon erste Verbesserungen. Beispielsweise gab es ein Telefonat mit Russlands Präsident Putin, was auf die Initiative von Selenskyj zurückgeht. Es gibt Reparaturarbeiten an einer wichtigen Brücke für Menschen in der selbsternannten Luganska Volksrepublik und einen neuen Waffenstillstand. Verbesserungen auf kleiner Ebene, aber die Menschen erwarten jetzt sicherlich noch mehr von ihrem neuen Präsidenten.
Danke, Demian von Osten in Kiew. Dieses Bild spricht Bände. Robert Habeck ist es, der im Vordergrund sitzt. Der Grüne, der persönlich und mit seiner Partei bei Umfragen Rekordwerte einfährt. Grün ist on vogue, gelb wirkt gestrig. Und so ist Christian Lindner mit seiner FDP in der Bundespolitik eher an den Rand gedrängt. Abgeneigt sind sich die Parteichefs nicht, sie duzen sich sogar, wobei Lindner eher von einem kollegialen als einem freundschaftlichen Umgang spricht. Heute haben die beiden jeweils in den Sommerinterviews von ARD und ZDF Rede und Antwort gestanden. Und gerade in der Umweltpolitik wurde deutlich, da treffen Welten aufeinander. Justus Kliss.
Während der Sommerferien sind viele mit der Bahn unterwegs oder träumen über den Wolken wohl eher vom fernen Ferienort als vom durch das Reisen verursachten CO2-Ausstoß. Noch nicht verreist Robert Habeck von den Grünen in Flensburg und Christian Lindner in Berlin. Sie geben Sommerinterviews in ARD und ZDF. Ein Thema: Fliegen teurer machen, nicht mit den Liberalen. Der Gegenvorschlag?
Warum machen wir nicht das Zugfahren attraktiver, indem wir die Bahn pünktlicher machen, indem wir die Bahn schneller machen, indem wir das Flächennetz ausdehnen.
Würde man beispielsweise Flüge in Deutschland besteuern, also die Kerosinsteuer, wie sie eigentlich im Gesetz vorgesehen ist, wieder einführen für den innerdeutschen Luftverkehr, würde das innerdeutsche Fliegen teurer werden. Und es würde 1:1 der Summe entsprechen, die wir brauchen, um die Mehrwertsteuer auf Bahntickets abzusenken.
Streitthema Rüstung. Habeck lehnt es ab, 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, trotz Zusagen innerhalb der NATO.
Frau Kamm-Karrenbauer, und das ist, glaube ich, ja auch ihre Aufgabe, müsste erstmal bei der Bundeswehr und vor allem bei der Beschaffung aufräumen. Und dann reden wir darüber, wie viel Geld reingehen soll. Deswegen ist es falsch zu sagen, 2%, egal wofür. Richtig ist zu sagen, was ist die strategische Aufgabe der Bundeswehr.
Ganz anders Lindner. Er würde lieber von einem 3%-Ziel sprechen und Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Diplomatie aufnehmen.
Die Frage ist nur, wo Frau Kramp-Karrenbauer die Unterstützer bekommt. SPD und Grüne im Parlament sind jedenfalls in den letzten Jahren immer strikt gegen eine stärkere Finanzierung der Bundeswehr gewesen.
Mit Blick auf die anstehenden 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland sehen sich Grüne und FDP in ähnlichen Rollen.
Ich bin auch der Meinung, dass man viele der potenziellen Wähler, zum Beispiel der AfD, gewinnen kann für eine Politik der vernünftigen Mitte. Es hat sehr viel zu tun mit den Fragen Migration und Klima, weshalb ich der Auffassung bin, dass wir dort eben schnell einen nationalen Konsens brauchen.
Wir sind die Kraft, die versucht, die liberale, offene Gesellschaft in Ostdeutschland zu halten und breit auszubauen. Also wir sind nicht mehr in der Nischenposition, sondern wir haben eine ganz andere Rolle und die wollen wir wahrnehmen.
Grüne und Liberale mahnen rasche Entscheidungen an. Fast scheint es, als wollen sie zeigen, der bessere Koalitionspartner für die Union zu sein.
Das ist der Traum wohl vieler Autofahrer, eine Straße nur für sich zu haben. Als dieses Foto entstand, war es für die Autofans aber eher ein Albtraum. Es war 1973 und wegen der Ölkrise und stark gestiegener Preise für Treibstoff hatte die Bundesregierung im Rahmen des Energiesicherungsgesetzes an 4 Sonntagen ein Fahrverbot verhängt. Damals hielten sich die Bürger dran, wohl auch, weil sie es mussten. Da dachte man sich im bayerischen Kreis Pfaffenhofen, versuchen wir es auch einmal und rufen zu einem autofreien Sonntag auf. Heute sollte der sein, natürlich freiwillig. Ob das geklappt hat, berichtet Alf Meyer.
Landrat Martin Wolf radelt mit gutem Beispiel voran. Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Pfaffenhofen sollen an diesem Sonntag freiwillig aufs Auto verzichten. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Wolf weiß, dass die Aktion nur ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz ist, aber...
Ich sage, jemand muss Impulse setzen. Also das ist wie wenn ich sage, Deutschland kann das Klima der Welt nicht retten. Völlig klar. Aber wir waren in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten bei verschiedenen Themen weltweit Spitze. Ja, bis hin zum Fußball-Weltmeister. Und jetzt sage ich, wäre es ganz schön, wir beim Klima auch mal wieder Spitze wären.
Schwer zu sagen, ob hier heute mehr Radfahrer als üblich unterwegs sind. Bei den Befragten kommt der autofreie Sonntag jedenfalls gut an.
weil einfach zu viele Autos unterwegs sind und das einfach unseren Lebensraum beeinträchtigt.
Doch auf der Fahrt durch den oberbayerischen Landkreis begegnen uns immer wieder Fahrzeuge mit dem Pfaffenhofener Kennzeichen. Auch in der Stadt Pfaffenhofen selbst ist so mancher mit dem Auto unterwegs. An einer Tankstelle fragen wir nach.
Ja, ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht. Ja. Aber prinzipiell finde ich es eine gute Sache.
Gute Wille zählt, ob es wirklich unterm Strich was bringt, ist fraglich.
Wenn ich nicht weg muss, hätte ich schon weggemacht, ja, wenn ich es gewusst hätte.
In Wolnzach, nur wenige Kilometer entfernt, findet sogar eine Oldtimer-Rallye statt. Als dort die Botschaft vom autofreien Sonntag ankam, war das Treffen schon längst organisiert.
Ich habe kein Problem damit, aber bloß halt zu sowas gehört halt erst im Kalender reingeschaut.
Am Nachmittag wird langsam klar, dass das Experiment autofreier Sonntag wohl gescheitert ist. Vielleicht auch, weil zu kurzfristig geplant wurde, im Landkreis am Sonntag kaum Busse fahren und es keine zusätzlichen öffentlichen Verkehrsmittel gab.
Ja, ich habe schon gedacht, dass insgesamt vielleicht die Wirkung noch ein bisschen größer wäre. Ich glaube, dass jeder Fünfte, jeder Vierte maximal sein Auto stehen lässt mit dem Autokennzeichen von unserem Landkreis, so war das ja geplant. Aber ansonsten steckt einer den anderen an. Das heißt, wenn einer fährt oder eine, dann sagt der andere, ja gut, dann fahre ich auch. Und ich habe schon den Eindruck, es sind viele unterwegs, die vielleicht nicht zwingend fahren müssen.
Dennoch will Martin Wolf nicht aufgeben. Der autofreie Sonntag soll wiederkommen, besser vorbereitet und mit längerem Vorlauf. Der Landrat hofft, dass die Aktion Schule macht und irgendwann auch andere Landkreise mitmachen.
Immer wieder versuchen Extremisten, in die Bundeswehr zu gelangen. Die Truppe musste in den vergangenen Jahren mehrmals Bewerber wegen Sicherheitsbedenken abweisen. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Linda Zerbakis.
Seit Mitte 2017 waren es offenbar 63 Personen, die wegen Sicherheitsbedenken abgewiesen wurden. Darunter Neonazis, sogenannte Reichsbürger, Islamisten und Linksextremisten. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, berichtet die Funke Mediengruppe. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wies indes den Vorwurf zurück, die Bundeswehr habe in Bezug auf Rechtsextremismus ein Haltungsproblem. Es gebe keinen Generalverdacht, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Im Handelsstreit mit den USA bieten die Europäer offenbar Zugeständnisse an. Die EU sei bereit, die Zölle bei den wichtigen Industrieprodukten auf null zu senken, sagte Wirtschaftsminister Altmaier der Welt am Sonntag. Das gelte im Rahmen eines Industriezollabkommens auch für Autos. Damit wäre der Vorwurf ausgeräumt, dass amerikanische Autozölle niedriger seien als europäische. Bisher verlangen die USA 2,5% Einfuhrzoll, die EU nimmt 10%. Bei Protesten in Hongkong ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nach einem zunächst friedlichen Demonstrationszug waren mehrere hundert Menschen zum Verbindungsbüro der chinesischen Führung gezogen. Damit richtete sich der Protest erstmals nicht nur gegen die Regierung der Sonderverwaltungszone, sondern direkt gegen Peking. Die Demonstranten befürchten einen wachsenden Einfluss Chinas und fordern die Absicherung der demokratischen Freiheiten Hongkongs. Die britische Regierung will morgen das Parlament darüber informieren, wie sie auf die Festsetzung eines Tankers im Persischen Golf reagieren wird. Iranische Revolutionsgarden hatten das Schiff am Freitag beschlagnahmt. Aus dem britischen Verteidigungsministerium hieß es heute, man prüfe eine Reihe von Optionen. Außenminister Hunt betonte, man wolle die Lage entschärfen. Der Iran wirft der Crew des Tankers unter anderem vor, Seefahrtsregeln missachtet zu haben. In Großbritannien drohen Mitglieder der Regierung mit Rücktritt, sollte der Brexit-Hardliner Johnson Premierminister werden. Finanzminister Hammond gab heute eine entsprechende Erklärung ab. Zuvor hatte dies bereits Justizminister Gorg getan. Sie lehnen es ab, die EU notfalls ohne Abkommen zu verlassen. Johnson gilt als Favorit im Rennen um den Vorsitz der konservativen Partei, den Amtsinhaberin May kommende Woche abgeben will. Der Parteivorsitzende wird automatisch Premier des Landes. Der britische Radprofi Simon Yates hat die dritte und letzte Pyrenäen-Etappe der Tour de France gewonnen. Bester Deutscher wurde erneut Emmanuel Buchmann als Vierter. Das gelbe Trikot verteidigte der Franzose Julien Alaphilippe. Nach einem Ruhetag morgen geht es bei der Tour de France erst am Dienstag weiter.
Ringreiter Daniel Deusser hat den Sieg im Großen Preis von Aachen knapp verpasst. Vor 40.000 Zuschauern blieb der Weltranglistenvierte mit seinem Pferd Tobago in zwei Umläufen und im Stechen ohne Abwurf. Lediglich 37 Hundertstel Sekunden fehlten am Ende auf den Amerikaner Ken Farrington, der sich ein Preisgeld in Höhe von 330.000 Euro sicherte. Den großen Dressurpreis gewann an ihrem 50. Geburtstag Isabel Wert mit ihrer Stute Bella Rose. Für Wert war es bereits der 13. Erfolg in der Kür beim CAIO in Aachen.
China möchte zur ersten modernen sozialistischen Weltmacht werden. Bis 2050 soll das geschafft sein, so der Plan der kommunistischen Parteiführung. Dann soll China überall Spitze sein, sowohl politisch als auch kulturell und ökologisch. Zu Hause versucht sie dafür vor allem die Bürger des Landes genau im Auge zu behalten. Mit einem Sozialkreditsystem, bei dem online etwa die Kreditwürdigkeit oder das Strafregister überwacht und ein jeder für sein politisches und soziales Verhalten zusätzlich Plus- oder Minuspunkte bekommt. In Shanghai kann man da demnächst sicherlich einiges gut machen, indem der Müll ordentlich getrennt wird. Was, wie kann es anders sein, mit chinesischer Wachsamkeit kontrolliert wird? Tamara Antoni.
Herr Sheng ist glücklich über die neuen Mülltonnen. Im kleinen Reich des Hauswärter-Ehepaars, direkt neben ihrer Dienstwohnung, sieht es jetzt immer sauber aus. Früher waren sie die Einzigen, die hier für Ordnung gesorgt haben. Unser Leben ist jetzt einfacher geworden. Jeder sortiert Müll und schmeißt ihn in die richtige Tonne. Das ist sehr gut. In Wohnvierteln Shanghais überall Aufrufe zur Mülltrennung. Tagsüber sind die Tonnen meist verschlossen. Morgens und abends stehen dann Inspektoren an den Entsorgungsstellen. 30.000 wurden seit März auf ihre Aufgabe vorbereitet. Eine davon ist Frau Xu. Obwohl es nur 4 Tonnen gibt, ganz einfach sind die Regeln nicht. Das Papier, mit dem ich einen fettigen Topf gereinigt habe, ist es nun für die Tonne Küchenrest oder für die Tonne Trockenabfall? Ich wusste es auch nicht und musste dann am nächsten Tag das Nachbarschaftskomitee fragen. In einem Modellstadtviertel hilft IT bei der Überwachung der Mülltrennung. Jeder Haushalt bekommt einen QR-Code. So kann jede Tüte nachverfolgt werden. Wer schlecht sortiert, kommt an den öffentlichen Pranger. Doch die Direktorin des Nachbarschaftskomitees geht davon aus, dass es noch mehr Druck braucht. Es ist gut, dass künftig Müllvergehen auch mit dem Sozialkredit verknüpft werden sollen. Nur dann nehmen die Leute es wirklich ernst. Von ganz oben kommt die Direktive zur Mülltrennung. Im vergangenen November erklärte Staatspräsident Xi Jinping vor kleinen Tonnen stehend, Abfallsortierung solle, so wörtlich, neue Mode werden. Seitdem wird zu Tonnen getanzt, gesungen und gebastelt. Für jede Zielgruppe passend tauchen Videos auf. Auch Stars und Sternchen in den sozialen Medien, bezahlt oder freiwillig, machen Mülltrennung zum hippen Trend. Zurück beim Hauswärter-Ehepaar. Sie sind von der Sinnhaftigkeit der neuen Regeln überzeugt. Aus den Staatsmedien wissen sie, dass aus dem sortierten Müll vor allem Elektrizität und Dünger produziert werden soll. Die nationale Politik ist sehr gut. Dafür müsse jetzt eben jeder etwas anpacken, meint Frau Xi. Die Volksrepublik, so haben die beiden gehört, werde nun ein Umweltvorbild weltweit.
Gucken wir noch auf das Wetter. Donald Becker, wie startet die neue Woche?
Sehr heiß geht es in die Woche schon und es wird noch heißer, Pina. Und die Schuld ist quasi wieder eine Omega-Wetterlage, erkläre ich gleich. Und der Juli war ja bisher im Norden und in der Mitte Deutschlands eher temperaturnormal oder sogar ein bisschen zu kühl. Das wird sich jetzt schlagartig ändern, wenn wir uns den Trend angucken für Köln. Es geht dort am Donnerstag bis auf hart an die 40 Grad rauf, also 39 Grad werden wir bestimmt hinbekommen. Danach am Freitag wird es wieder ein bisschen kühler und es liegt daran, dass wir diese Omega-Wetterlage wieder kriegen, sehen wir sehr schön auf dem Niederschlagswolken-Vorschaufilm. Das heißt, morgen ziehen zwar noch ein paar komponente Wolken hier über den Nordosten Deutschlands, bringen auch ein bisschen Regen, aber jetzt sehen wir sehr schön, wie sich hier dieses Hoch ausweitet und für diesen wolkenlosen Himmel sorgt. Regen fällt weiter östlich und über dem Atlantik und bei uns wird es einfach nur heiß. Morgen Vormittag von der Nordsee her dichtere Wolken, im Süden sonnig, leichtes Getröpfel, am Nachmittag dann auch vor allem nordöstlich der Elbe bis nach Brandenburg, ansonsten sehr sonnig, bis zu 33 Grad im Südwesten, im Norden ein bisschen frischer. Tja, und dann kommt die Hitzewelle am Mittwoch bis zu 39 Grad.
Danke, Donald Becker. Ja, das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente. Ab morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Ich wünsche Ihnen und ihm eine schöne Woche. Tschüss.